herzliches Willkommen hier zum KI News Talk mit Gerald Lemke und Christopher Meil. Wir beide haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und betreiben das Portal ki-toolparty.de. Und hier erfährst du die aktuellen News zur künstlichen Intelligenz im Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Herzliches Willkommen hier zum neuen KI-News-Talk. Heute mal ausnahmsweise mit einem Gast, denn letztes Mal haben wir ihn angekündigt, aber da ist dann was schiefgegangen mit unserer Terminplanung, weil wir da auch ein bisschen chaotisch vielleicht unterwegs waren. Aber wie dem auch sei, keine Federsuche, sondern heute können wir Erfolg proklamieren. Wir haben den David Max Jäckle da bei uns heute, der von der Firma Neuwaldeck kommt. All die, die im Trainer-Berater-Coach-Bereich sind, kennen diesen Laden seit Ewigkeiten. Und wir werden mit ihm heute sprechen, wie das denn so mit KI in den Unternehmen ist, welche Erfahrungen er auch mit der Organisation dort hat, denn sein Thema ist hier Change Management. Also, das kann eigentlich nur gut werden mit Christopher, David und meiner Wenigkeit heute. Christopher, erstmal an dich natürlich großes Hallo heute.
Ja, vielen Dank, Gerald.
Und Hallo. Dann kannst du schon gleich den Ball zum David rüberkicken.
Perfekt, David. Das mache ich genau zum David direkt mal rübergeben. David, dann gerne das Wort mal an dich.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, mit euch hier zu sein. Es ist sonnig in Wien, 25 Grad. Das erste Mal war ich heute mit T-Shirt auf dem Fahrrad unterwegs. Mhm. Und auch das zweite Mal hier zu sein. Für die, die das letzte Mal nicht dabei waren, kurz zu mir. Danke auch für die Einführung. Ich bin systemischer Organisationsberater und Change-Experte. Und so das Thema KI kommt auch eben bei unseren Change-Projekten immer mehr auf. Und ich freue mich, heute mit euch auch nochmal über die Ethan Mollick-Studie zu sprechen. Ich glaube, wir können 3 Stunden sprechen, aber ich glaube, wir haben nur 45.
Genau, so sieht's aus, ja.
Genau, und beim letzten Mal hatten wir über die Studie von Ethan Mollick gesprochen. Wer das noch nicht hat, wir werden dann nicht mehr auf alle Details eingehen. Bitte die letzte Folge hören, die wir Anfang, Ende März publiziert haben.
Genau. Ja, wir haben mal so ein bisschen auch im Vorfeld schon geguckt und haben gedacht, es ist vielleicht ganz interessant, dass jeder mal kurz so ein Blitzlicht drauf wirft, was er so in Organisationen oder in Berührung mit Organisationen und in Bezug auf KI dort erlebt. Und würde ich einfach mal direkt starten und erzählen, was mir immer wieder auffällt, ist, dass es sehr großen Unterschied gibt, wie Organisationen mit dem neuen Thema KI umgehen. Ein Beispiel, so um mal so 2 Extreme zu zeigen. Ich hatte eine Fortbildung gehalten zum Thema offenes Seminar, zum Thema effiziente Arbeit mit künstlicher Intelligenz. Und eine Teilnehmerin erzählte dann, wo so in der Vorstellungsrunde war, dass sie total glücklich ist, dass sie da ist und dass sie sich schon sehr freut auf das Seminar und dass es aber grundsätzlich bei ihrem Unternehmen so ist, dass KI in Gänze verboten ist. Der Einsatz jeglicher Art von KI ist im Unternehmen verboten, aber ihre wurde trotzdem die Fortbildung für effiziente Arbeit mit KI bewilligt. Das mal so als ein Beispiel, was ich sehr interessant finde, was den Umgang so manchmal zeigt mit KI. Und auf der anderen Seite neulich eine Diskussion mit einer Geschäftsleitungsrunde gehabt, wo es auch um KI ging und speziell ich eingeladen wurde nochmal für eine KI-Diskussion, wo dann so die Atmosphäre und die Idee aber ist und die Frage auch aufkam, wie müssen wir denn zum Beispiel unsere Jobs zukünftig ausschreiben, um die richtigen Profile dann auch, um die richtigen Menschen zu gewinnen für unsere Organisation, die, sag ich mal, aufgrund ihres Skills-Profils auch schon so daherkommen, dass sie optimal mit KI zusammenarbeiten können. Und wie können wir es schaffen, noch schneller die Integration von KI und die Arbeit mit KI im Unternehmen zu beschleunigen und zu verbessern. Und das sind so Extreme, die ich draußen erlebe. Also auf der einen Seite so das totale Blocken und auf der anderen Seite die totale, sage ich jetzt mal, wirkliche Vereinnahmung und auch das Sehen, dass es ein extrem wichtiges, großes Thema ist und zu gucken, wie können wir das am besten adaptieren. Und da bin ich immer sehr erstaunt, dass wir so eine große Bandbreite aktuell haben, die sich auch zum Teil so extrem ausprägt.
Tja. Also was du gerade beschreibst, Christopher, nennen wir übrigens brauchbare Illegalität. Also Also in jeder Organisation gibt es sozusagen eine brauchbare Illegalität. Das heißt eigentlich, meine Vermutung oder meine Hypothese, die ich habe, ist, die Organisation schickt die Mitarbeiterin auf das Training und vermutlich ist sogar klar, dass sie es verwenden wird, aber sozusagen es ist eben nicht offiziell geregelt und das nennen wir brauchbare Illegalität.
Okay.
Und vielleicht mache ich direkt weiter. Mhm. Ich habe jetzt gerade drei Workshops vor Augen, wo ich sehr spannend fand, dass KI wie selbstverständlich sozusagen verwendet worden ist, aber und sehr achtsam verwendet worden ist. Also sozusagen für uns ist sozusagen, wie wir arbeiten, geht es ja immer darum, wie können wir soziale Prozesse gut gestalten, dass Ausrichtung, dass eine gemeinsame Sichtweise auf Themen stattfindet. Und dort war es so, dass in einem Strategie-Workshop wurde wirklich erst am Ende zur Konzeptarbeit die KI dazugenommen. In einem anderen Purpose-Workshop wurde wirklich sozusagen hart gerungen, um was ist so das Richtige, wie kommen wir auf unseren Purpose. Und erst am Ende der anderthalb Tage wurde die KI zum Feinschleifen genommen, aber dann, um zu entscheiden, unsere Version war doch noch besser. Ja? Und ein Erlebnis war spannend. Es war eine Teilnehmerin dabei, die war jetzt 2 Jahre im Mutterschutz, auch irgendwie lang gereist und hatte gar keinen Kontakt sozusagen zum Thema KI. Und die hat gesagt, sie fühlt sich wie 70. Sie kommt hier zurück in eine Firma und plötzlich, ihr sprecht in ein Handy rein und plötzlich habt ihr ein Bild, was besser ist, als man es hätte jemals malen, zeichnen oder irgendwie fotografieren können. Also sie war völlig irgendwie von den Socken und dann merkt man sozusagen diesen Stretch vielleicht sozusagen, was passiert da gerade und vielleicht auch welcher Kulturschock findet statt. Und das dritte noch, was in den letzten Wochen passiert ist, war unser KI-Kaleidoskop, wo wir aus systemtheoretischer Perspektive mal aufs Thema KI geschaut haben und was kommt da eigentlich auf Organisationen zu. Und da freue ich mich jetzt einfach auf das, was wir hier gemeinsam dann daraus machen werden mit den drei Perspektiven. Gerald, was beschäftigt dich so in den letzten 3-4 Wochen und KI? Was ist da präsent? Was ist da? Was ist relevant?
Ja, da sieht man mal, wie das hier perfekt bei uns in der KI-Tool-Party immer funktioniert, mit dem Bälle zu werfen. Hier, David, vielen Dank. Ja, also wir sind ja jetzt, die uns nicht sehen, jetzt alle ja keine 25 mehr vom Lebensalter her. Das heißt also, uns geht eine gewisse Naivität ja, oder ist uns eine gewisse Naivität verflogen, was im wachsenden Lebensalter normal ist. Insofern können wir von Erfahrungen sprechen. Wenn ich jetzt so auf die Erfahrung zurückschaue, in der Nutzung und in der Integration von digitalen Medien in Deutschland, in deutschen Unternehmen, wozu sicherlich Österreich und auch die Schweizer dazugehören als Dachregion, dann entdecken wir da eigentlich nichts Neues. Wir haben ein Paradoxon in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite daddeln wir alle an unseren mobilen Endgeräten herum, bis zu 8 Stunden, auch die Erwachsenen pro Tag, in den verschiedenen Apps, aber auf der anderen Seite sagen sie, nee, das tun sie nicht. Das nennt man das sogenannte Polynys-Paradoxon, von dem man dann sagt, naja, eigentlich tue ich es nicht, aber ich tue es doch, aber ich gebe es nicht zu, dass ich es tue. Und das gibt sowohl in diesem positiven Sinne, also der übermäßigen Nutzung von etwas, als im negativen Sinne der nicht übermäßigen oder gar nicht Nutzung. Und da reden wir dann von KI, also diese Polonais-Syndrom, Paradoxon taucht hier also ganz konkret auf. Also viele sagen, sie tun es, aber sie tun es nicht. Und das zeigt auch, was die Studienlage insgesamt, und zwar international, unabhängig jetzt mal vom deutschen Kulturkreis, zeigt, dass wenn man Unternehmen befragt oder eine Industrie, bestimmte Industrie befragt, unabhängig der Größe, dann gibt es Zahlen von 70-85%, die sagen, ja, natürlich, KI, ganz normal, bei uns, wie schon 100 Jahre machen wir das schon. Auf der einen Seite, und wenn dann die Forscher nachfragen, ja, was tust du denn da, dann kommt irgendwas unter 15% heraus, wo es denn wirklich Anwendungsfälle gibt. Das heißt also, wir Menschen haben eine Gabe, insgesamt, in der wir uns, sag ich mal, selbst belügen, etwas zu tun, weil es gerade modern ist, und uns damit einen modernen Anstrich geben und vor allem damit unsere Schwächen kaschieren können, dass wir eigentlich nichts wissen von dem, was wir da eigentlich hätten tun sollen und tun müssen. Und das erleben wir auch im KI-Sektor ganz massiv. Das war in der Vergangenheit so, das ist jetzt so und das wird auch immer so bleiben. Deswegen ist das, was wir so haben, schon beinahe Normalität.
Hilf mir das mal zu verstehen, sozusagen. Also du sagst, dass es wird mehr genutzt als angegeben oder andersrum?
Naja, die Selbst- und Fremdwahrnehmung differiert halt stark, ne? Also das Polanyi-Syndrom, Paradoxon sagt, dass wir viele menschliche Fähigkeiten auf unserem impliziten Wissen basieren. Also wir wissen eigentlich mehr, als wir eigentlich sagen können, aber wir können das im Grunde genommen nicht explizieren. Ja,
genau. Und das ist ganz, ganz spannend, weil sozusagen das war eine große Frage in unserem sozusagen Kaleidoskop, sozusagen, wenn wir auf dieses informelle oder das tazite Wissen schauen, das kann ich ja nicht für eine KI nutzbar machen.
Richtig, genau, genau. Womit die Grenzen der KI dann eigentlich auch schon beschrieben sind, ne? Ja.
Genau, sind damit die Grenzen der KI beschrieben. Und mich erinnert es gerade, wo du es erzählt hast, wo wir bei Zahlen sind, da müsste man nachher einen Faktencheck sozusagen nachliefern, so die Frage an Führungskräfte, wie viel Prozent eurer Mitarbeiter glaubt ihr nutzen KI? Und dann die Frage an die Mitarbeiter, wie viel nutzen und wie groß die Diskrepanz da ist. Also das finde ich auch ganz spannend, wenn wir über Selbst- und Fremdwahrnehmung sprechen.
Genau, das ist nämlich tatsächlich ein Phänomen, ne? Denn das heißt, wenn wir jetzt in Unternehmen hineingehen oder in Workshops oder in Seminaren, ne, was ja jetzt so der Referenzboden unseres Einstiegs gemeinsam hier ist, dann nehmen wir schon immer bei, ja, also gut, es ist vielleicht verboten, aber im Grunde genommen tun wir es ja alle und deswegen bin ich ja auch hier und der Chef sagt, ich soll es ja auch tun, aber tu es bloß nicht hier, tu es woanders. Und so geht das so hin und her. Also wir sind so gefangen in unseren eigenen, also sozialisierten Paradoxien, die wir uns bewegen. Und das ist natürlich unglaublich schwierig. Das sieht man in anderen Ländern, Japan, China, Nordamerika, sieht man sowas in dem Maße so nicht.
In unserem Kaleidoskop hat jemand das Wort Angstlust benutzt. so als Bezeichnung, was passiert. Und das finde ich so spannend, weil es gibt so Angst und was da alles passiert und meine Daten. Und gleichzeitig ist eine Lust, so irgendwie jeder probiert es aus und soll ich offen zugeben, dass ich sozusagen KI verwendet habe.
Ja, und jetzt muss ich doch nochmal in die Kerbe schlagen. Sorry, ich will mich hier nicht als Wortführer aufspielen. Ich ziehe mich auch gleich zurück etwas. Aber es ist doch tatsächlich so. Guck mal, alle reden von dem Datenschutz über KI. Die meisten können Datenschutz nicht fehlerfrei schreiben, ohne ein Sprachmodell. Ja, so. Sie nutzen dennoch 8 Stunden am Tag und ballern ihre Daten über Insta, Facebook, Meta, LinkedIn und gib ihm alles komplett raus, ja? So komplette Transparenz. 50.000 Fotos auf dem Smartphone, die alle bei abrufbar von den großen Digitalkonzernen sind und auch abgerufen werden und für das Training von KI-Modellen genutzt werden. So, alle wissen es. Es wird seit Jahrzehnten darüber geschrieben, dass es so ist. Aber es tut keiner was dagegen, obwohl man bei iPhones und Ähnlichem nur einen Hebel umlegen muss dafür. Also, das ist so das Phänomen, was wir haben, ne? Und da bewegen wir uns wieder in solchen Paradoxien. Und wenn du dann als Chef kommst und sagst, so, jetzt schreibst du doch mal den Geschäftsbrief mit ChatGPT, dann gibt es eine monatelange Diskussion mit dem Ende, es wird abgeschaltet.
Also du stellst ja mal in den Podcast sehr, sehr pointiert da, aber oder und gleich. Ja, da ist sozusagen dieser Ruf nach Datenschutz, das ist oftmals das Erste, das ist auch so, vielleicht auch so eine
Ambivalenz, ja.
Also ich erlebe das auch immer wieder, dass, sage ich jetzt mal, dieses Datenschutzthema ein sehr großes Bremsthema leider ist. Also heute Morgen hatte ich jetzt auch wieder ein Gespräch, ging es jetzt gar nicht erstmal vordergründig um KI. Einstieg war ein klassisches Projekt, wo ich gerade betreue, wo es um Digital Analytics geht und wo dann quasi noch so ein bisschen darüber unterhalten wurde, wie denn die KI-Nutzung ist. Und dann wurde halt beschrieben, das ist so, fand ich auch da leider häufig symptomatisch, dass halt, sage ich mal, sehr viel abgestimmt wurde, dass es jetzt eine kleine Gruppe von Testanwendern gibt, so wie ich richtig rausgehört, 4 Leute, die jetzt mal den Copilot benutzen dürfen und dass ChatGPT aber schon mal gar nicht in Frage kommt, sondern nur über ein Derivat, was maximal alles ausfiltert und dadurch aber die ganzen Funktionen nicht zur Verfügung stellen. Also es ist rein darauf beschränkt, Textverarbeitung auszuführen und mehr nicht. Und ja, da denke ich manchmal, es ist so schade, weil es ist ja quasi die ganzen spannenden neuen Funktionen und die vielleicht auch Spaß machen, überhaupt das Thema KI erstmal zu entdecken. Denken wir an die neue Bildgenerierung, die native in GPT-4o, die vielleicht jemand, der noch unsicher ist oder der das in Frage stellt, vielleicht davon begeistern könnte und der vielleicht dann damit sogar sehr Nutzbringendes und Mehrwerterzeugendes für die Firma damit einbringen könnte, der wird davon schon mal per se abgeschnitten. Und das ist, glaube ich, so ein Symptom, wo wir schon so im deutschsprachigen Raum leider sehr stark haben, was, denke ich, in anderen Kulturen, jetzt so USA, let's try, also wo einfach so eine Ausprobierkultur da ist, die erstmal nicht so die möglichen Bedenken in den Vordergrund stellt, sondern erstmal in den Hintergrund, ist manchmal auch nicht gut. Aber sage ich mal, so wahrscheinlich so die Mitte wäre das Beste. Und das ist so was ich ja auch wieder interessant finde. Auf der anderen Seite ist Deutschland eins der ganz großen Anwendungsländer von KI. Also es gibt ja den Produktdesigner, Gerald, hast du, glaube ich, mal erzählt, oder? Von ChatGPT. Produktchef, der irgendwie, wie war das? Hilf mir da nochmal auf die Sprünge.
Naja, die haben ja mit OpenAI so schon seit den letzten 10 Jahren schon an ihren Dingen gearbeitet und dann gab es so 21, 22 der Produktchef, die dann, er hat das so erzählt in einem Podcast, wie sie dann quasi zu diesem ChatGPT 4, Quatsch, damals 3 gekommen sind und sagen, ja, eigentlich haben wir nur experimentiert, aber wir als Organisation ticken halt so, dass wir das alles publizieren und Teil sogar auch als Open Source. Und dann waren wir überrascht, wie das auf einmal eingeschlagen ist. Das war nämlich gar nicht unser Ziel, dass wir damit jetzt ein Produkt machen. Und wir haben dann geguckt, wo es denn überall eingeschlagen ist. Und dann gab es dann halt so 2 Flammen auf der Weltkugel, wo es am höchsten eingeschlagen ist. Und an Nummer 2 steht Deutschland. Also die Deutschen sind sofort draufgesprungen, haben gesagt, yeah, Attacke und so. Und haben das Ding zum Glühen gebracht. Da kamen die ersten 100 Millionen Aufrufe in einer Woche her. Und die haben sich gefragt, ja, warum gerade Deutschland? Das ist doch so, da fährt ja noch nicht mal die Eisenbahn. Also, was ist da los? Und und da hat es sich dann, und wir konnten das nicht erklären. Und deswegen haben wir für Deutschland das erste, also nach Amerika, das erste, zweite Preismodell dann entsprechend gemacht, ne? Also man konnte dann, Deutschland war eins der ersten Länder, wo das dann als Abo gekauft werden konnte. Naja, und zweite war natürlich China, klar. 1 Milliarde Menschen, wenn die da drauf gehen, glüht das natürlich auch.
Da haben wir wieder das Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung, oder? Irgendwie Deutschland flammt sozusagen auf der Karte auf bezüglich der Nutzung. Was erzählen uns? Und ich meine, mit dem Copilot zu starten, ist vermutlich der schlechteste Einstieg für KI, weil der erinnert mich immer wieder an Karl Klammer. Ja, ich kenne noch Karl Klammer von früher. Ja. wir wollten aber auch über die Eastern Modic Studio noch mal ein bisschen reingehen, sozusagen. Die fand ich ja wirklich sozusagen spannend. Und da fand ich im letzten Podcast, hatte Christopher noch mal klar gemacht oder klar markiert, Achtung, es geht hier um einen Tagesworkshop, weil ich finde, da muss man aufpassen, weil sonst denkt man, KI baut Silos ab und macht uns zu besseren Organisationen, sondern es geht um den Tagesworkshop. Aber dort eben festzustellen, dass die Teams, die mit KI gearbeitet haben, zu besseren Ergebnis gekommen sind, dass die motivierter waren. Und sozusagen die Frage ist, wird KI in Zukunft Teil von Teamstrukturen sein? Ja, also Chris und ich haben uns auch so unterhalten im Vorfeld, so braucht es in der Zukunft im Organigramm ein Kästchen für die KI, weil die muss ja auch geführt, gemanagt werden. Wer sorgt dafür, dass die damit gut reinkommt?
Finde ich gut. Ein KI-Organigramm-Kästchen finde ich ja gut. Da sind wir ja auch Weltmeister in Mitteleuropa, Organigramme zu basteln, weil man die Kästchen so wunderbar hin und her schieben kann. Ich erinnere aber in dieser Diskussion, wenn es also eine Forderung sein sollte oder könnte, erinnere ich an das Kästchen in unserer Bundesregierung, in denen seit 25 Jahren drüber nachgedacht wird, ob es ein Digitalministerium geben soll. Und in der aktuellen Diskussion der Findung der Bundesregierung aktuell in diesen Tagen ist das auch wieder ein Thema. Wir kriegen das einfach nicht hin, weil auch selbst in den Unternehmen, auch mal fern der Politik, aber auch in den Unternehmen der CEO oder der Inhabergeschäftsführer eigentlich gar nicht weiß, was denn dieser Digitalfuzzi da den ganzen Tag machen soll, als auf dem Tablet herumzudaddeln. Ne? Also das ist so das Problem. Ich glaube schon, dass wir solche Funktionen brauchen, aber wir haben diese weder in der Ausbildung noch in der akademischen noch in der primären Berufsausbildung. Und die Leute wissen eigentlich nicht, was sie machen sollen, wenn sie da so ein Stellenangebot bekämen.
Wobei,
Ja,
wo du
wobei,
gerade, ja, Chris.
Entschuldigung, genau, also es wäre ja quasi eine Stelle, die als Kästchen da drin ist, die aber kein Mensch ist. Also das, glaube ich, ist so der ganz große Unterschied. Das ist ja quasi, die KI ist ein weiterer Kasten im Organigramm und dieser Kasten ist aber keine Person, sondern die ist tatsächlich ein Agent, ein System, wie man es auch immer nennen mag und wie das ausgeprägt ist. Und die Führungskraft, wo dieses Kästchen hängt, ist im Zweifel aus meiner Sicht dann dafür verantwortlich, dass es dieses Kästchen gehegt und gepflegt wird, wie alle Mitarbeiter auch, dass es sozusagen auf dem neuesten Stand ist, dass es allen sozusagen mit allen gut zusammenarbeitet. Und da kommt ja gerade dieser Aspekt dieser Studie wieder eigentlich auch ganz, ganz interessant mit rein, dass eben Mensch plus KI und gerade Team plus KI extreme Mehrwerte anscheinend auch liefern kann.
Das ist ein interessanter Gedanke. Also
Also
ich
die Frage
denke,
ist, ja, du könntest es als Matrix, ich habe überlegt, so, also rein theoretisch wird ja eine KI wie in einer Matrixstruktur drüber liegen, sozusagen, und mal angenommen, alle Abteilungen können sich der KI bedienen und sozusagen irgendjemand muss ja dafür sorgen, dass die ne, nicht biased ist, wie ist es mit Richtlinien und so weiter. Und dann hat die vielleicht auch ein Kästchen im Organigramm und ja, muss genauso gemanagt werden. Und du, Gerald, wenn du Führungskraft bist, hast du drei Mitarbeiterinnen und fünf Agentinnen und die müssen irgendwie zusammenarbeiten.
Ja, stimmt. Das Gute ist, deswegen bin ich ja keine Führungskraft, also ich bin ja schon Führungskraft in meinem Laden, aber ich habe halt keine Mitarbeiter. Das ist phänomenal, ne? Und ich arbeite schon genau in dieser Logik, dass also die Agenten auf meinen Rechnern dann entsprechend mir da Hilfe und Unterstützung liefern. Und ich finde, es kommt so auf die Haltung drauf an, mit welcher Haltung wir so an Technologie herangehen. Grundsätzlicher Art im Übrigen. Und ich bin davon fest überzeugt, dass Technologie tolle Werkzeuge an die Hand geben kann, uns Menschen. Die haben wir ja schon auf unseren Smartphones und Tablets bekommen und auf unseren Laptops und überall. Und wir nutzen sie ja auch rege. Wir haben aber Angst vor dem Neuen, was wir nicht beherrschen können. Wir sind so eine Beherrscherkultur. Wir nehmen das,
Wobei,
was wir.
Gerald, jetzt, ich möchte hier an der Stelle mal unterbrechen, weil ich glaube, du hast am Anfang über Selbst- und Fremdwahrnehmung gesprochen. Und ich frage mich gerade, so entsteht gerade jetzt hier im Moment, frage ich mich gerade so, du hast gesagt sozusagen, wo ist auf der Weltkarte sozusagen, welche Länder sind aufgeflaggt bezüglich Nutzung und so weiter. Und ich frage mich gerade, ob wir auf der einen Seite so Datenschutz und Achtung und lalala und so weiter und gleichzeitig ja, es ist schon praktisch und ich nutze KI und so weiter. Also, ob das vielleicht auch so ein bisschen so, also wir nutzen gerne das Bild von Vorderbühne und Hinterbühne. Vorderbühne ist so, ne, was vorne gespielt wird, nein, KI wird benutzt und so weiter. Und auch Hinterbühne, weil, also wenn ich schaue auf das, was ich in den letzten 4 Wochen erlebt habe, denke ich, wow, ja. Und natürlich dürfen, nee, bei uns gibt es keine Vereinbarung über Nutzung und alle sitzen im Workshop und nutzen selbstverständlich die KI. Also da würde ich dich mal ein wenig herausfordern wollen, ob da vielleicht genau das, was du eingangs beschrieben hast, auch wirkt.
Naja, also in diesem Paradoxon bewegen wir uns unabhängig davon. Das ist einfach so. Aber nochmal auf dieses Thema des Beherrschens zurück. Ich glaube, was wir Deutschen sehr gut können, ist, dass wir uns in eine Situation bringen, um ein bestimmtes Werkzeug sehr schnell, sehr effektiv beherrschen zu können, wenn wir es wollen. Und es gibt ja Unternehmen in der Tat, in denen das ja auch passiert. Es sind halt nur nicht alle. Sondern es ist eine Minderheit. Und manche sprechen von 10, manche von 15, manche von 25% der Unternehmen in Deutschland, die das aktiv schon nutzen. Die das nutzen, haben nachweisbare Produktivitätsvorteile. Und das ist natürlich ein Treiber für Unternehmensdenker. Nun ist nicht jeder ein Unternehmensdenker, sondern die meisten sitzen ja da als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine bestimmte Jobdescription haben. Und die ist halt noch immer so analog formuliert, dass sie zwar noch einen Rechner auf dem Tisch stehen haben, aber bloß nicht zu viele Werkzeuge, weil dafür musst du Geld und Investitionen und vor allem auch Weiterbildung investieren. Das wollen Unternehmen auch nicht mehr. So dass dann also ja, die meisten Menschen dann halt so sitzen und um sie eine Blase herum existiert, die sehr viel Druck aufbaut, etwas tun zu müssen, was sie aber nicht beherrschen können, weil man sie nicht an dieses Beherrschen heranbringt, weil man sie dann unzureichend unterstützt. Und selbst wenn, wie Christopher sagt, aus einer seiner Workshops dann eine Dame ein herauskommt und sagt, hey, das war so toll, was man da alles machen kann, dann findet das selbst auch im Unternehmen halt zu wenig auf fruchtbaren Boden. Das ist, Ja, das ist einfach so.
Wobei, Gerald, dann ist doch die Frage sozusagen, also wenn man sozusagen was braucht, damit es gelingen kann und sozusagen, wenn wir drauf schauen, sozusagen, also habe ich die KI-Kompetenz in der Unternehmensleitung, in der Unternehmensführung? Und da gibt es ja schöne Beispiele, wo eben auch im Board jemand dabei sitzt oder die Rolle des AI-Verantwortlichen, der AI-Verantwortlichen hat. Und die Frage wäre für mich, können sich Organisationen langfristig leisten, nicht KI zu verwenden? Und wir reden, finde ich, nicht nur über Large Language Models und ChatGPT, sondern KI als integraler Bestandteil meiner Organisation. Und das ist ja eigentlich die Frage. Also die Frage ist, will ich es das eine, aber kann ich mir es leisten, wenn ich mal ein, 2 Jahre weiterschaue?
Und dann, genau, und jetzt haben wir folgende Ambivalenz in den Organisationen. Denn einerseits haben wir partikulare technische Instrumente wie ein ChatGPT beispielsweise oder ein Bildgenerator und who named. Das sind so kleine Werkzeuge, die so jeder für sich so kostenfrei nutzen kann, ob erlaubt oder nicht erlaubt. Und andererseits dem gegenüber steht die Organisation, die in Systemen denkt. Und da sind wir ja in Deutschland Weltmeister. Also in Systemen denken, ja, Systeme zu bauen, die dann optimal funktionieren, das können wir wirklich extremst gut. Und das ist denn das, was in den Unternehmen häufig denn in den Führungsetagen diskutiert wird. Also die denken ja nicht daran, darf ein Mitarbeiter alleine ChatGPT kostenfrei nutzen, sondern darüber denken sie nach. Aber sie denken auch, wie können wir das in das System hineinbringen? Und dann wird
Aber
es
geht es nicht genau
abstrakt
darum?
und dann gibt's, dann
Geht
wird's abstrakt. Ja.
es nicht genau darum, sozusagen, also KI als, wie integriere ich es in meine Organisation und wie schöpft die KI, also wie wird die KI wertschöpfend, indem sie sich ums Lager kümmert, indem sie Bestellungen auslöst, indem sie als Agent, als Agentin agiert. Aber geht es nicht genau darum, also weg von ChatGPT, Bildgenerierung hin zu, wie wird die KI integraler Bestandteil meiner Organisation, meiner
Ja.
Steuerung, meiner, oder? Darum geht es doch genau, was du gerade beschrieben hast.
Exakt. Hast du recht, David. Dann streiche aber das Wort KI und setze es durch Technologie ein. Dann sprechen wir eben nicht nur über KI-Technologie, sondern über alle Automatisierungstechnologien, die es ja auch schon seit langer Zeit gibt. Also wenn du ein Lager optimieren willst, brauchst du nicht zwingend KI, da brauchst du vor allem erstmal Sensorik und eine Software. Und die Frage ist halt nur, wie viele Daten ausgewertet werden. Wenn das alles viel und ganz schnell passieren muss, brauchst du KI. Wenn es aber langsam ist, weil dein Lager mittelgroß ist, brauchst du das nicht. So, und dann kannst du überlegen und dann kannst du dir mal so anschauen, wie viel der Lager sind denn halt tatsächlich teil- oder ganz automatisiert ohne KI. Und dann bist du schon auf einem ganz niedrigen Status, ne? Und wenn du dann mit KI kommst, bist du in der Executive-Version, dann sagen die, ja, Moment mal, ich schieb die Paletten immer noch mit der Hand. Und jetzt kommst du mit KI, was soll denn der Scheiß? Schiebt jetzt die KI die Paletten oder was? Ne? Und da musst du, und dann erzähl mal so einem Logistikleiter da, wie toll und geil das alles ist und so weiter. Und leg ihm eine McKinsey-Studie vor, dass er mit 80% Produktivitätsvorteil hat, sagt er, dann verliere ich aber meinen Job. Das will ich aber nicht. Also,
Aber
aber
meinst du, dass
ja,
es eine Zwischenschicht fehlt? Also, dass quasi die
ne.
Grunddigitalisierung als Voraussetzung fehlt, weil die KI quasi hat nicht die passende Steckdose, weil noch gar keine Steckdose montiert wurde?
Das ist ein schönes Beispiel. Ja, irgendwie sowas, ne?
Okay.
Also für mich wäre diese Zwischenschicht eigentlich, also die Frage ist doch, habe ich eigentlich ausreichend Daten? Wie sozusagen, auf was kann ich, also wo kann ich den Stecker reinstecken? Und wie bin ich in der Vergangenheit mit solchen Daten umgegangen? Das wäre für mich die Frage. Und das Zweite, was in die Richtung geht, ist sozusagen, oftmals wird KI als Software oder als technische Lösung gedacht. Aber das ist sicherlich, wo wir auch ein Umdenken brauchen, nämlich sozusagen, also wenn KI integriert wird, dann ist es nicht nur irgendwie eine IT-Lösung, das IT-Department einführt, sondern wir reden über eine organisationsweite Veränderung, auch wie sieht diese Mensch-Maschine-Verbindung aus. Ich finde ja,
Ja.
wir wollten ja auch noch über den Post, der auch ziemlich sozusagen rumgegangen ist, von dem Shopify-CEO sprechen,
Sehr
weil der
gut.
hat ja auch so einen Unterschied gemacht, finde ich, so plötzlich so ein ganz neues Bild gezeichnet, nämlich sozusagen, wer wird in Zukunft erfolgreich sein und wie kann Wachstum in Organisationen passieren? Und passiert es über Köpfe oder eben über, wer wird am besten die sozusagen die Mittel oder auch die KI einsetzen?
Da kann ich gleich einhaken, genau diesen Gedanken. Also das funktioniert mit den Bällen ja phänomenal. Ich bin ganz begeistert. Wir sollten das ja fortführen, tägliche. Also, by the way, Tobi Lüttke, der CEO von Shopify, hat ein Memo an seine Mitarbeiter intern geschrieben. Und natürlich wurde das irgendwie nach außen geleakt, weil wahrscheinlich irgendwo ein Betriebsrat gesagt hat, dann irgendwie so, also sowas, so geht das jetzt hier nicht, das müssen wir hier mal in die Öffentlichkeit bringen. So, auf jeden Fall ist es geleakt worden und er hat einige Prinzipien rausgenommen. Ich versuche das mal wirklich ganz, ganz kurz zu halten. Das ist ein bisschen komplexer, ganz kurz. Er sagt grundsätzlich, hat an seine Mitarbeiter geschrieben, dass die KI-Nutzung hier an allen Arbeitsplätzen eine Grundvoraussetzung ist, um bei Shopify zu arbeiten. Wer Shopify vielleicht noch nicht kennt, das ist der Laden, der eine der weltgrößten Shopping-Plattformen anbietet. Die haben eine Marktdurchdringung von 21% weltweit. Das muss man sich überlegen. Und die größten Shops laufen halt auf dieser Software. Gründung übrigens in Deutschland. Also, KI ist eine Grundvoraussetzung zu machen. Und da beschreibt er, ja, das ist die reflexive, also reflektierende, selbstverständliche und routinierte Nutzung von KI. Wird erwartet von allen Mitarbeitern. Es ist also keine Option mehr, KI zu nutzen, sondern ein zentraler Bestandteil der täglichen Arbeit. Das sagt er erstmal. Das heißt nicht, dass es jetzt bei Shopify über einem Arbeitsplatz schon alle möglichen Tools dieser Welt gibt. So ist es noch nicht, aber er hat damit die Strategie vorgegeben. Er sagt auch, dass er von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet, dass Lernen und Teilen eine Normalität wird. In denen also, wenn irgendwo etwas an einem Arbeitsplatz passiert, das auch an die anderen Arbeitsplätze verteilt wird über die üblichen Intranet-Verteilungen und so weiter und so fort. Dass man also ganz gezielt nach Best Practices sucht, nach den besten Prompts und nach den Use Cases im Unternehmen, wo etwas gut passiert. Und das kann, und das ist eine Überzeugung und im Übrigen auch meine, nur passieren, wenn man Mitarbeiter einfach tun lässt und ausprobieren lässt und Trial and Error walten lässt. Und last but not least, es gibt viele Punkte. Ein dritter Punkt noch. Er sagt, das ist nicht nur für Mitarbeiter so, das ist auch für die Führungskräfte so. Er regt also dann an seine Führungskräfte auch die Erwartung an, dass das Führungsteam hier mit guten Beispielen vorangehen muss. Und das ist ja interessant, David, weil das ist dein Thema, wie man Führungskräfte im Grunde genommen, die ja eh schon immer nur jammern, dass sie 30 Stunden am Tag arbeiten müssen und keine Zeit haben und überhaupt irgendwo am liebsten mit weniger Mitarbeitern als mit mehr zu tun hätten, denn auf einmal jetzt auch noch das tun dürfen. Wie ist denn da so deine Beobachtung? Ist das realistisch, was der CEO da von Shopify abgelassen hat?
Naja, also ich habe auch andere Erlebnisse mit Führungskräften, die durchaus positiver sind. aber ich glaube, du pointierst übrigens pointierter. Also er hat ja auch, was ich auch spannend gesagt, sozusagen das Wachstum findet nicht nur über Köpfe statt, sondern über die gute KI-Nutzung und auch sozusagen, hilf mir bitte, ob ich da richtig bin, so bevor wir neue Leute einstellen, bitte prüft, ob das nicht eine KI übernehmen kann. Ich glaube, das war auch so ungefähr da mit drin. Mhm. Und das zeigt ja sozusagen eigentlich, welche Auswirkungen kann oder hat KI, und Chris, vielleicht können wir nachher nochmal über die Kompetenzen, die es nämlich braucht, auch sprechen. Mhm. Aber es wird in Zukunft doch darum gehen, wie kann ich sozusagen meine Aufgaben oder die Aufgaben meiner Abteilung bestmöglichst erledigen unter Einsatz von Mensch und natürlich auch den Möglichkeiten, die mir die KI gibt. Und da sind wir dann, würde ich sagen, schon in einem Wettlauf, auch mit anderen Organisationen, auch global, weil ich es natürlich mit KI zu geringeren Kosten vermutlich machen kann, als wenn es ein Mensch macht.
Mhm. Ich glaube, ein Punkt ist auch, dass KI, wenn wir jetzt so wieder auf das Thema System kommen, was wir vorher hatten, was du, Gerald, auch gesagt haben, dass die Unternehmen gerade so in der, sage ich mal, oberen Ebene, Führungsetage auch gern dann vom großen System sprechen und so weiter. Und ich glaube, KI ist eben eine Sonderrolle. Es ist eine Technologie, was nicht unbedingt ein System ist. Also es ist ein System, aber es ist gefühlt im Umgang Man sagt ja auch, ein guter Umgang mit KI funktioniert, behandelt KI wie eine Person. Es ist tatsächlich ja auch eher eine andere Art, wie ich plötzlich mit Maschinen arbeite, wie ich es gewohnt bin bisher. Also
absolut, ja.
Ein stumpfes Word-Dokument, da tippe ich was rein und dann füllt sich das. Aber mit KI rede ich plötzlich darüber und durch meinen Dialog füllt sich was und es füllt sich auch zum Teil von selber. Und ich glaube, das ist eine neue Art der Art, mit Maschinen umzugehen. Und die Maschine kann sogar emotional mit mir sprechen und im Zweifel sogar, ja, es ist jetzt vielleicht überspitzt gesagt, aber seelsorgerische Ansätze, ja, Ansätze im Dialog führen. Also, dass sie quasi mich ermuntert oder mich aufmuntert vielleicht durch ihre lustige Art. Denken wir an die neue Stimme von ChatGPT im erweiterten Sprachmodus Monday. Ich weiß nicht, ob ihr die schon ausprobiert habt, die ja immer so ein bisschen übel gelaunt daherkommt und stöhnt bei allem, was ich beauftrage, was sie machen soll. Und allein das, ich habe heute Morgen wieder ein kurzes Gespräch mit der Monday-Stimme geführt, hat mich schon sehr zum Schmunzeln gebracht und hat mir eigentlich schon wieder dadurch den Tag versüßt, weil ich mehrfach herzlich lachen musste, weil ich denke, also so cool, wie sie das in einem so genervten Ton mir dann geantwortet hat, dass ich wirklich, also ich lag am Boden, wirklich, ja, das ist schon...
Ja, du hast gerade gesagt, seelsorgerisch. Für mich war seelsorgerisch dieses, da ist jemand im Kontakt mit mir oder der geht mit mir in Resonanz. Und wenn wir da auch nochmal auf die Ethan Mollick-Studie schauen, dann wurde ja sozusagen KI wurde als dritte Stimme am Tisch erlebt, die unterstützt und reflektiert hat. Und die Leute waren motivierender. Das heißt, also vermutlich hätte da auch einer von uns sitzen können und sagen können, Mensch, irgendwie Marketing, was möchtest du? Und F&E, was möchtest du? Und schau mal, so bringen wir es zusammen und so weiter. Das heißt sozusagen, die KI war doch diese dritte Stimme am Tisch, die sozusagen für Verbindung gesorgt hat. Und das ist es, du hast es gerade als seelsorgerisch bezeichnet. Für mich war es dieses, hat Verbindung geschaffen.
Ja, super. Das ist ein ganz tolles Bild. Und ich finde, dass diese Studie konnte ja nur deswegen von Ethan Mollick durchgeführt werden, weil Menschen den Mut hatten, sowas auszuprobieren im Unternehmen, ne? Dem Unternehmen, in dem man das ja entsprechend getestet hat. Und das ist das, was uns im mitteleuropäischen Kreis, glaube ich, fehlt, im Kulturkreis. Wir haben nicht den Mut, das auszuprobieren. Also wenn ich jetzt mal, sag ich mal, zu meinem Team komme und sage irgendwie so, ich stelle da jetzt meinen Lautsprecher in die Mitte, das ist eine KI und der arbeitet jetzt hier mit, dann werden alle sagen, da wird keiner was sagen, ne? Weil sie sagen, ja, nee, denn erkennt die KI ja, dass ich doof bin und das soll ich nicht, also sage ich nichts, dann weiß sie auch nicht, dass ich doof bin. Also das ist dann die Angst.
Gerald, also ich wenn ich dir so zuhöre, kommen bei mir so Bilder von, ich glaube, ich muss den Gerald mal zu Workshops von mir mitnehmen, ja. Weil ich habe gerade überlegt, so wie viele Menschen, und vielleicht kriegt man auch Kommentare im Nachgang sozusagen, würden sagen, ich bin dabei, ja. Ihr kommt zu mir und ich lade euch ein zu eurem Team, in mein Team und wir machen mal so einen Tag mit der KI und schauen, wie die uns unterstützen kann. Ich frage mich, wie viele Leute vielleicht, ich überlege, ob sie es direkt machen würden oder so, ja, aber lass uns das irgendwie woanders machen oder so. Aber diese Angstlust, so lass uns probieren. Ich glaube, dass da mehr Rückmeldungen kommen von lass uns probieren. Vielleicht ist dann eher die Organisation oder Betriebsrat, die sagen, Achtung. Aber insgesamt, oder bin ich zu positiv? Es kann natürlich auch sein. Ich meine, ihr seid noch mehr sozusagen in Workshops auch mit KI unterwegs. Ist es so, also was für positive Beispiele gibt da von euch auch?
Also ich glaube, dazu kann ich was sagen, denn ich bin seit vielen Jahren so auf der Bühne und in Räumen und so weiter mit Menschen und ich werde ja oft eingeladen, einfach deswegen, weil dann irgendwie, also ich kriege sehr oft den Auftrag, so jetzt zeigt mal richtig, wie das hier mit dem Digitalgedöns mal richtig hämmert hier, ne? Egal was das ist, ne? Damals war es Industrie 4.0, heute ist KI, morgen ist was anderes. So, und dann hast du in diesem Raum, hast du immer so eine Zweispaltung. Du hast immer so 50% die Skeptiker, die lehnen sich zurück in die Lehne, machen sich schön bequem, freuen sich schon auf die Kaffeepause, verschränken die Arme und hören dir zu. Manche meckern auch. Du hast 50% der Leute, die so ganz offen, mit einem offenen Mindset da so drüber sprechen. Davon sind nicht alle sofort überzeugt von dem, was du da so erzählst, aber sie öffnen sich dem. Und wenn du dann in die Gruppenarbeiten beispielsweise gehen solltest oder sowas, dann hast du in der Regel immer so 4/5 aus dieser offenen Gruppe und 1/5 aus der anderen, die sich aber nur deswegen dabei dazu hinbewegen, weil sie endlich mal was sagen wollen, wie blöd das alles ist. Und das haben wir seit Dekaden. Das hat sich noch nie so wirklich richtig geändert. Ich glaube aber, und ich bin überzeugt, weil sonst gäbe es diese Projekte nicht, die wir ja auch machen, dass wir schon so 25% vielleicht plus X der Menschen haben, die sich öffnen und die auch wirklich was tun wollen. Und das sind dann auch jene, die die First Mover in den Unternehmen sind. Ne? Und je höher sie in der Hierarchie sind, umso mehr können sie natürlich dann bewegen.
Aber ich finde, dass ja eigentlich die Studie von Ethan Mollick eine sehr gute Blaupause ist, selbst für Unternehmen, die vorsichtig oder ängstlich sind, weil sie ja nicht das in den Arbeitsalltag 365 Tage reingegossen haben als Standardsystem oder Standardfunktionsweise, die ständig zu benutzen ist, sondern bewusst gesagt haben, wir lösen uns raus für einen Workshop-Tag. Und dann ist es ja eine Art geschützter und offizieller Experimentierraum, wo auch nichts schiefgehen kann offiziell. Würde ich jetzt mal sagen. Und vielleicht ist das auch, also finde ich so ein ganz interessanter Ansatz für Unternehmen, die vielleicht tendenziell nicht so eine, sag ich jetzt mal, derzeit offene Haltung haben, um das hier permanent anzugehen, um zu integrieren, zu sagen, okay, aber dann lass uns doch mal an einem Workshop-Tag mit bewussten Aufgaben das mit Kombinationen wie Ethan Mollick mit Mensch und Team plus Maschine testen. Und ich finde, das ist coole eigentlich Idee. Eine sehr gute, also das ist ein sehr schönes Beispiel, die Studie auch, wie ein Experimentierraum aussehen kann.
Ja, gute Idee. Habe ich heute auch eine Erfahrung gemacht, ganz, ganz jung, ganz frisch. Auftrag war schon da für so genau exakt so einen Workshop. Da sollten dann am Ende ganz gezielte KI-Lösungen für die Organisation ausgearbeitet werden. Und das wurde heute abgesagt, ersatzlos und aufs Jahr 2027 geschoben. Ich dachte, ich höre nicht richtig, ja. Also 2027, da wartet man lieber noch mal ein paar Jahre. Und der Grund ist, ne, also, ja, nee, so mit den Trump-Zellen und sowas, mal gucken, dass wir jetzt, ja, so KI, das brauchen wir jetzt nicht, ne, wir müssen jetzt einmal richtig, jetzt hier mal gucken, dass wir das Zeugs irgendwie in Amiland reinkriegen, ohne dass wir da 35% draufzahlen müssen. So. Und das war dann der, wo ich so dachte irgendwie so, ja, natürlich. Ich kann alles dem Alltag unterschieben und mich am liebsten mit dem beschäftigen, was ich am meisten mache. Und das können wir Deutschen am besten, nämlich verwalten und nicht gestalten.
Wobei, Gerald, ich finde den Ansatz sozusagen und das Spannende sozusagen, du hast gesagt, und die Erwartung war, dass da konkrete Lösungen rauskommen. Mhm. Ja. Und ich fand sozusagen den Ansatz zu sagen, den Christopher reingebracht hat, wie kann Experimentierraum aussehen, der ergebnisoffen ist, wo man sich annähern kann. Und ich hatte auch so ein Erlebnis, dass jemand einfach ein Large Language Model gefragt hat, irgendwie, wann ist konkret welche Messe in irgendeiner Stadt und was kosten die Hotels da? Ja. Das ist die Frage, ob du ChatGPT sowas fragst oder ob das eher eine Google-Abfrage ist. Also sozusagen die Frage wäre sozusagen, welche Kompetenzen braucht es auch, damit ich überhaupt einordnen kann, ist sozusagen eine KI-Lösung, wann ist sie hilfreich, wann setze ich welche Lösung ein? Und sozusagen Widerstand kommt ja übrigens, wenn wir aus Change-Perspektive draufschauen, selten aus fachlich-sachlich-inhaltlichen Gründen, sondern zu 80% aus Emotionen oder ich fühle mich nicht gehört oder aus Unsicherheit oder aus Angst, was passiert da? Und deshalb würde ich nochmal richtig Richtung Christopher schauen, nämlich du hast dich ja nochmal beschäftigt mit dem Thema Kompetenzen und sozusagen, was braucht es denn zukünftig an Kompetenzen? Brauchen wir jetzt Prompter in der Organisation, Prompterinnen oder was sind das so für diese, wenn ich jetzt jemanden einstellen sollte, wen sollte ich einstellen?
Also da gibt es auch von, das können wir auch, denke ich, in den Shownotes verlinken. Der heißt, ich weiß gar nicht, mit Nachnamen, Nate, mit Vornamen, ist jetzt selber Nate Johnson, glaube ich. Oder Nate John. Und der hat einen sehr guten Newsletter verfasst, wo er nochmal so die Jobfamilien der Zukunft beleuchtet. Und was durch diese ganzen Jobfamilien sehr stark raussticht, ist, dass es einerseits Leute braucht, die Angefangenes fertig machen. Das fand ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt, weil wir die KI ja quasi als Zulieferer sehr viel haben und auch heute so einsetzen. Also sie macht beispielsweise mit Deep Research in ChatGPT schon eine sehr, sehr gute Recherche. Aber es braucht halt dann noch jemand, der das Ganze verarbeitet und vielleicht nochmal die letzten Quäntchen der erarbeiteten Recherche nochmal korrigiert oder nachprüft, um das dann als fertiges Dokument tatsächlich zu haben, was verwendet werden kann. Und dass das eben so mal ein großer Bereich schon mal ist, so diese Fertigstellung auf verschiedenen Ebenen. Das fand ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt bei diesen neuen Jobfamilien. Und das Kann ich mir auch gut vorstellen, also aus meiner Perspektive.
Das heißt, die Experten und Expertinnen werde ich weiterhin brauchen, sozusagen KI liefert mir vielleicht 80-90%.
Genau,
ich weiß nicht, ob
genau.
So ein Quäntchen ist. Und dann sozusagen geht es darum, das heißt aber auch, ich muss in der Lage sein, die KI so, mit der KI so zu interagieren, dass ich auf die 80-90% komme.
Das stimmt, das stimmt. Bedingt dann wiederum, dass ich natürlich Leute habe, die mit der KI gut arbeiten können. Also das alle, sage ich jetzt mal, gute Voraussetzungen da schon hinbringen, dass sie einfach an sich so ein System dran trauen, dass sie Erfahrung schon mit so einem System gesammelt haben, und dass es zum Teil schon ihr Alltag ist, mit solchen Systemen zu arbeiten, eben, dass eine Instanz da ist, die schon anfängt, Dinge vorzuarbeiten und ich mache sie dann fertig. Und dass ich aber den Anstoß gebe ich ja trotzdem am Anfang, bevor die Maschine überhaupt anfängt, gebe ich den Anstoß, dass sie es macht, und der Anstoß muss eben, sag ich jetzt mal, mit Erfahrung und Bedacht gemacht sein, damit es gut funktioniert.
Gibt es noch was da aus der Studie, du sagst, das wäre rein? Ich weiß noch, letztes Mal hatten wir diskutiert im letzten Podcast über jeder wird zum Delegierer, zur Delegiererin im Sinne von, ich muss gut Aufgaben formulieren können. Kommt sowas auch drin vor?
Jein, also nicht so explizit ausgesprochen, aber es ist ein Thema. Das stimmt, das haben wir auch diskutiert und das würde ich nach wie vor auch so unterschreiben, also dass es Managementfähigkeiten braucht. Also dass, sage ich jetzt mal, jemand, der Managementfähigkeiten hat und mitbringt, für zukünftige Jobs sehr gut gerüstet ist, weil er muss ja eine Maschine anleiten. Und das, sage ich jetzt mal, in Schriftform oder vielleicht auch mit einer Handskizze, die er der Maschine hochlädt und dadurch Dinge erklärt und sagt, aber dann einen klaren Auftrag gibt. Und insofern sind es in gewisser Weise auch Management-Führungsqualitäten, die gefordert sind. Also jeder wird plötzlich zum Manager, wenn man so will.
Ja, das
war wieder. Ja, sag du.
Das ist eine Entwicklung, die ja seit vielen Jahren schon voranschreitet, ja.
Wow, das war wieder ein Reigen an Themen.
Ja, stimmt.
Ich überlege gerade sozusagen, wenn wir jetzt Richtung, bei uns in der Arbeit geht es ja sozusagen, am Schluss geht es Richtung Schließung, und ich bin gerade auf die Uhr geschaut, so jetzt geht es Richtung Schließung, aber wie kriegen wir diese vielen Themen und Informationen gut sozusagen immer geschlossen sozusagen, aber vielleicht kann man KI auch gar nicht schließen.
Nee, kann man nicht schließen, man kann das Problem auch nicht lösen, und wir schon sind mit Sicherheit nicht die Ersten, die das versuchen, und werden auch nicht die Letzten sein. Aber lass uns einen kleinen Appell geben, und ich fange jeder vielleicht so seinen Appell. Ich fange gerne an, und zwar sehr kurz. Wir brauchen viel mehr Mut für Neues und Innovationen.
Super, dann greife ich gerne auf. Ich würde sagen, wenn der Mut schon so zur Hälfte da ist und es vielleicht aber noch so an den letzten weiteren Zügen des Muts fehlt, dann vielleicht mit einer kleinen Variante erstmal probieren, mit dieser Blaupause von der Studie. Das heißt, einen Probierraum für einen Tag, vielleicht sogar auch nur für einen halben Workshop-Tag mal zu installieren und dort ein Probieren und ein, sag ich jetzt mal, nicht mit Ergebnis vorgeschriebenes Testen zulassen und ausprobieren.
Ich würde, also was mir so hängen geblieben ist aus dem Gespräch, so KI ist ein Möglichkeitsraum, kein Selbstzweck. Und so die Frage ist nicht, was kann KI, sondern was wollen oder vielleicht auch, was müssen wir mit der KI gestalten, um zukunftsfähig zu bleiben? Und was bedeutet es auch für unsere Organisation, wenn wir auf Strukturen und Prozesse schauen, aber auch wenn wir auf die Kultur schauen, weil da wird sich was ändern. Und ich freue mich schon, wenn wir uns zum dritten Mal treffen. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weitersprechen. Ich sage vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, David. Schön, dass du da warst. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die Zukunft kommt und KI wird da nicht weggehen. Das hat man vom Internet auch so gesagt und in der Tat ist es geblieben. Insofern schauen wir mal, was da noch so alles kommt. Und David, du bist jederzeit wieder herzlich bei uns natürlich eingeladen für Streitgespräche, pointierte Diskussionen.
Gerne.
Was auch immer.
Und ich lade dich gerne auf den Workshop ein mit lauter Menschen, die KI umarmen.
Ja, ja, wir werden sofort Brüder und BFF werden. Ne? Kein Thema.
Sehr gut, perfekt.
Danke.
Ja, sehr schön. Ciao. Dann habt Mut, können wir nur sagen, so als Fazit, oder?
Alles klar, genau. Also, dann tschüss in die Runde. Tschüss. Und bis auf ein nächstes Mal.
Ciao.
Folge gefallen, dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wiederzuerleben. Bis bald.